Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Heute sprechen wir über die gewerbesteuerrechtliche erweiterte Kürzung, und zwar über die Änderung von § 9 Nummer 1 Sätze 3 und 4 des Gewerbesteuergesetzes durch das Fondsstandortgesetz. Es ist quasi ein Anschluss an unseren Podcast vom 30. Mai 2021, 4 aus 21. Damals hatte der Bundesrat gerade seine Zustimmung erteilt. Es ging dann so weiter, dass diese Neuregelungen in Sätzen 3 und 4 von 9 Nummer 1 tatsächlich im Fondsstandortgesetz vom 3. Juni 2021 verabschiedet wurden, Mitte des Jahres 2021 in Kraft traten. Und nun haben wir den Entwurf der gleichlautenden Ländererlasse zu diesen Neuregelungen seit Mittwoch veröffentlicht.
Seit Mittwoch, den 23.03. Stefan, kannst du kurz nochmal für die Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht alltäglich mit der erweiterten Kürzung zu tun haben, kurz die Grundzüge der erweiterten Kürzung erläutern mit diesen drei Kategorien?
Ja, also es geht bei der erweiterten Kürzung darum, dass allein aufgrund der Rechts gewerbesteuerpflichtige Grundstücksunternehmen den Gewerbeertrag aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes aus dem Gewerbeertrag herauskürzen können, also auf den Gewerbeertrag aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Um diese Vorschrift anwenden zu können, muss man aber einem sehr strengen Ausschließlichkeitsgebot Folge leisten. Also im Grundsatz muss sich dieser Gewerbesteuerpflichtige, also Kraft Rechtsform Gewerbesteuerpflichtige, auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes beschränken. Und es gibt nun eine Kategorie von Tätigkeiten, die das Ausschließlichkeitsgebot insoweit aufweichen, als sie nicht kürzungsschädlich sind. Sie sind zwar selbst nicht begünstigt, das heißt, die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten kann man nicht kürzen aus dem Gewerbeertrag, sie machen aber die erweiterte Kürzung auch nicht kaputt. Und bei dieser zweiten Fallgruppe von Tätigkeiten, da hatten wir bisher die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens, die Betreuung von Wohnungsbauten, Errichtung und Veräußerung von Einfamilien-, Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen, erweitert durch Errichtung und Veräußerung von Teileigentum im Sinne des EWG, wenn das Gebäude zu mehr als 66 2/3% Wohnzwecken dient. Und seit Mitte letzten Jahres ist diese zweite Tätigkeitsgruppe, also selbst nicht begünstigt, aber macht die erweiterte Kürzung auch nicht kaputt, ist erweitert worden im Satz 3 um die Buchstaben B und C. Beim Buchstaben B, da heißt es, dass also Satz 2 entsprechend gilt, also die erweiterte Kürzung in Bezug auf den Gewerbeertrag aus der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes geltend gemacht werden kann auf Antrag, wenn in Verbindung mit der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes Einnahmen aus der Lieferung von Strom und erste Untergruppe Doppel A im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von § 3 Nummer 21 Erneuerbare Energien Gesetzes oder Doppelbuchstabe B aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder erzielt werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind. Und dann heißt es beim Buchstaben B, bei den Stromlieferungen noch weiter, die Einnahmen im Sinne von Doppelbuchstabe A, das waren die Stromlieferungen aus erneuerbare Energienanlagen, dürfen nicht aus der Lieferung an Letztverbraucher stammen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagebetreibers. Und dieser Satz 2 gilt auch dann entsprechend, wenn Buchstabe C, das ist die zweite Fallgruppe, das hat jetzt mit der Beförderung der Energiewende, mit Stromlieferungen im Grundsatz mal nichts mehr zu tun. Wir werden sehen, dass man in Fällen, in denen der Buchstabe B bei Stromlieferungen nicht greift, dann den Buchstaben C nutzbar machen kann. wenn Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus anderen als den in Buchstaben A und B, und B sind die Stromlieferung, bezeichneten Tätigkeiten erzielt werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 5% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind. Ja, und der Satz 4, der ist jetzt auch um die aus der dritten, also schädlichen und die Kürzung kaputtmachenden Tätigkeitsfallgruppe in die zweite Fallgruppe, das heißt nicht selbst kürzungsfähig, aber sie macht die erweiterte Kürzung auch nicht kaputt, Tätigkeiten erweitert worden. Und da ist es ja schlicht, dass wenn es solche Tätigkeiten der Fallgruppe 2, also selbst nicht begünstigt, aber macht die erweiterte Kürzung auch nicht kaputt, wenn es solche Tätigkeiten gibt, dass dann der Gewinn aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes gesondert ermittelt werden muss.
Ja, Stefan, vielen Dank. Das war nochmal der Gesetzeswortlaut, also zusammenfassend. Wir haben diese drei Kategorien. Man muss, um in die erweiterte Kürzung überhaupt reinzukommen, die Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz haben. Also im einfachsten Fall, man ist eine GmbH oder eine gewerblich geprägte KG, hat keine gewerbliche Tätigkeit, keine originär gewerbliche Tätigkeit, vermietet also schlichtweg eine Immobilie. Dann ist man in der Begünstigung erstmal drin. Dann nach alter Denkweise, wenn man jetzt zum Beispiel Stromlieferungen hatte oder Betriebsvorrichtungen mitvermietet hat in gewissen Fallkonstellationen, dann hätte man schon komplett rausfallen können. Also die erweiterte Kürzung wäre komplett verloren gegangen. Das ist also die nächste Kategorie. Und wir sprechen heute insbesondere über diese mittlere Kategorie, die zwar nicht zur begünstigten Tätigkeit führt, aber eben auch nicht schädlich sein soll. Und diese großen Themen wie Stromlieferungen und Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, die sind da angegangen worden. Sehr zu begrüßen im Grunde genommen, aber wie immer, wenn was neu kommt, gibt es Auslegungsfragen und diese Auslegungsfragen, die werden nun angegangen in den Entwürfen der gleichlautenden Erlasse. Stefan, jetzt zu den Erlassentwürfen und vielleicht bevor ich zu der ersten Frage komme, einmal eine ganz pauschale Aussage und zwar, wenn wir in den Erlassentwurf reingehen, dann sieht man in der Randziffer 4 sofort etwas, das ist eigentlich prägend für das Verständnis der Finanzverwaltung an dieser Stelle, weil da steht ganz pauschal drin, ja, Einnahmen aus der Lieferung von Strom, soweit sie über diese Kategorien hinausgehen, über die wir gerade gesprochen haben, die sollen immer schädlich sein. Und da möchte ich mir an der Stelle den Kommentar erlauben, dass dieses Verständnis aus meiner Sicht komplett überholt ist. Ja, und zwar deswegen, weil man eigentlich sagen muss, dass auch die Urteile FG, insbesondere FG-Urteile zu der Lieferung von Strom, wo dann immer automatisch eine gewerbliche Tätigkeit bei schädlich für die erweiterte Kürzung angenommen wurden. Die Urteile sind aus meiner Sicht eigentlich überholt. Und zwar deswegen, weil sich die Welt einfach komplett gedreht hat. Weil in der Zeit, in der diese Urteile ergangen sind, da war es immer so, dass jemand, der zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt hat, sehr darauf aus war, die hohe Einspeisevergütung mitzunehmen und gerade keine Lieferung von Strom an die eigene Immobilie oder an die eigenen Mieter vorzunehmen. Das hat sich jetzt aber geändert, weil, wie wir alle wissen, die Einspeisevergütung drastisch gesunken sind, die Strompreise sind hochgegangen und der ökonomische Anreiz zu sagen, ich nutze den Strom für die eigene Immobilie, der ist natürlich massiv gestiegen, mit der Konsequenz, dass wir heute eigentlich eher die Fälle sehen, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach dazu dient, Selbstverbrauch zu machen im Sinne von, wir bespeisen die Allgemeinflächen, wir machen den Betrieb von Wärmepumpen oder Klimaanlagen damit oder aber eben auch, wir verkaufen den Strom an die Mieter, haben also Mieterstrommodelle, wobei man sagen muss, auch bei diesen Mieterstrommodellen ist es im Regelfall so, dass der Strom ja abgegeben wird zu einem Preis, der unter dem Grundtarif des örtlichen Versorgers liegt. Und dann haben eigentlich beide Parteien was davon, der Vermieter, weil er den Strom verkauft zu einem Preis, der teurer ist als das, was er in der Produktion kostet. Der Mieter hat was davon, weil er den Strom deutlich günstiger einkaufen kann als bei seinem Versorger. Und dann hat im Ergebnis der Vermieter auch wieder was davon, nämlich er steigert die Attraktivität seiner Immobilie. Zusätzlich kommt noch hinzu, der Vermieter hat ja jede Menge gesetzliche Pflichten mittlerweile, das zu tun. Man sieht die ganzen Solardachpflichten und so weiter. Was ich also sagen will ist, ja, die Photovoltaikanlage auf dem Dach der eigenen Immobilie ist und wird immer mehr zum Standard. Und was auch immer mehr zum Standard wird, ist die Nutzung des Stroms für Zwecke der eigenen Immobilie.
So, und jetzt wieder der Schluss zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Eigentlich diese Urteile zur Gewerblichkeit, die die Einspeisung ins Netz betrafen, ja, das ist eigentlich nicht mehr der Regelfall. Und deshalb würde ich auch immer sagen, ist auch diese Pauschalität bei der Aussage Lieferung von Strom gleich gewerblich, gleich schädlich für die erweiterte Kürzung, das kann so nicht mehr gelten. Ja,
Aber die Rechtsprechung ist natürlich, also 2019, da gab es das Finanzgerichtsurteil Berlin-Brandenburg. Da war ein Fall der kurzungsunschädlichen Stromversorgung nur bei überwiegend eigenem Vermieterinteresse bejaht worden. Da ging es um eine Lagerhalle. Und da war für das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wichtig, dass die Lagerhalle andernfalls, also wenn nicht der Lagerhallenvermieter da den Stromanschluss sichergestellt und die Stromlieferungen durchgeführt hätte, nicht vermietbar gewesen. Also noch 2019, dieses Urteil ist ja rechtskräftig geworden, hat man es anders gesehen. Und außerdem besteht ja jetzt das Risiko, dass, weil jetzt der Satz 2 im Buchstaben B Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus der dritten, ja, in die zweite Kategorie zieht, die Argumentation, die du vorgetragen hast, Thomas, ja, auf Schwierigkeiten stoßen könnte bei der Finanzverwaltung.
Das Risiko ist da, ja, und man muss ja auch sagen, im Prinzip hätte man sich gewünscht, dass die Änderungen bei den Stromlieferungen nicht in der erweiterten Kürzung gemacht werden, sondern dass generell bei § 21 ESTG angeschlossen wird und dass da gesagt wird, wenn quasi im Kontext der Vermietung einer Immobilie auch eine Stromlieferung erfolgt, ja, und man hätte da von mir aus auch die gleichen Prozentsätze nehmen können, dann hätte man eigentlich idealerweise dort gesagt, das ist Teil von Einkünften aus V&V, das ist nicht gewerblich. Ja, das wäre aus meiner Sicht eigentlich richtig gewesen. Das hätte vor allem auch noch den Vorteil gehabt, ja, dass es für die anderen Strukturen, wie zum Beispiel entprägte Personengesellschaftsstrukturen, für Fonds unter dem Investmentsteuergesetz mit Vermeidung aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung und auch hier, dass es im Prinzip eine Allround-Lösung gewesen wäre. Hier muss man sagen, Stefan, in der Tat, ne, dieses Verständnis, das eigentlich tradiert ist und aus meiner Sicht überholt, ja, das wird so ein bisschen in diesen Ergänzungen bei der erweiterten Kürzung mehr oder weniger, ich will nicht sagen festgeschrieben, ja, aber das ist schon darin verankert und das finde ich eigentlich schade, ist aber so. Und zu deinem FG-Urteil, ja, ich würde das nicht in der Härte lesen, weil da steht auch ein Passus drin, ne, wenn die Stromlieferung an die Mieter der eigenen Immobilie erfolgt wäre, ja, dann hätte man das möglicherweise anders sehen können. Und das steht übrigens auch schon aus relativ alten, in alten Urteilen drin. Und deswegen würde ich an der Stelle nicht so hart ins Gericht gehen. Ja, also wie gesagt, nochmal, eigentlich müsste man vor den Entwicklungen der letzten Zeit hingehen und das mit den Stromlieferungen ohnehin weniger streng sehen. Gut, aber jetzt, wir sind in der Situation, wie wir sind. Ja,
ja, also es muss halt erst üblich und gebräuchlich und weit verbreitet sein, dass der Vermieter auch Strom liefert. Erst dann wäre es innerhalb des Ausschließlichkeitsgebots, ne? Erst dann wäre es integraler Bestandteil der Gebrauchsüberlassung des eigenen Grundbesitzes. Aber wir müssen erst die Üblichkeit, also das sein und weit verbreitet sein, dieser Stromlieferungen von Grundstücksvermietern erreichen.
Es ist ein vollkommen bisschen richtig, wobei schwierig, Stefan, wenn wir da heute noch nicht sind, ja, dann sind wir spätestens in 3 oder 4 Jahren dort. Genau. Ja, und ne, weil wir haben jetzt schon Solardachpflichten in, ich weiß nicht, ich glaube 11 von 16 Bundesländern, die entweder zum 1.1.22 oder 1.1.23 in Kraft treten. Ja, ja, zusätzlich, wir haben die Entwürfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Herrn Habeck. Also es ist im Prinzip klar, ne, dass im Prinzip jede nutzbare Dachfläche in Deutschland in Zukunft mit Solar versehen wird. Ja, das ist vollkommen klar. Und wenn man heute eine Immobilie konzipiert, das mag für Bestandsimmobilien vielleicht ein bisschen anders sein, aber wenn man heute eine Immobilie konzipiert, ja, dann konzipiert man die im Regelfall mit einer Photovoltaikanlage. So, und auch für die Bestandsimmobilien sieht das ja nicht anders aus. So, jetzt haben wir aber einen kleinen Exkurs genommen, der war so eigentlich gar nicht geplant. Wir kommen mal zurück zum Erlassentwurf. So, und hier geht auch direkt die Frage an dich. Wir sind jetzt im Teil 2 des Erlassentwurfs, also den allgemeinen Erläuterungen, Randziffer 6 bis Randziffer 10. Und Stefan, da möchte ich auf 2 Punkte hinaus, und zwar zum einen, wir haben ja, hast du vorhin vorgelesen, Prozentsätze, die wir bilden müssen, 10% bei den Energielieferungen und 5% bei den sonstigen Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung. Da steht jetzt ja auch eine Klarstellung im Erlassentwurf, wie das zu berechnen ist. Also der erste Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und dann der zweite Punkt ist die Nachweispflicht, die da gefordert ist in der Randziffer 8. Stefan, kannst du zu den beiden Punkten kurz Stellung nehmen?
Ja, also es heißt ja, 5 bzw. 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes. Und bei der Formulierung im Gesetz des Grundbesitzes, gut, meines Erachtens spricht es tatsächlich dafür, dass man auf den ganzen eigenen Grundbesitz des Kraftrechtsform Gewerbesteuerpflichtigen abstellen muss, der hier den Antrag auf erweiterte Kürzung stellt. Und das wird erfreulicherweise in der Randziffer 6 des Erlassentwurfs klargestellt. Also wir schauen auf den gesamten eigenen Grundbesitz. Und das gilt auch bei Organschaft. Also bei Organschaft wird für jedes Organkreismitglied, also insbesondere für jede Organgesellschaft, in Paragraph 9 Nummer 1 Satz 2 und jetzt hier Satz 3, B und C separat geprüft. Aber in Bezug auf diese Organgesellschaft oder dieses Organkreismitglied, da wird wieder der gesamte eigene Grundbesitz dieser Organgesellschaft einbezogen. Diesen Gedanken finden wir auch an anderer Stelle, wenn es nämlich darum geht, ob es schädlich ist, wenn die Mieter auf einem anderen Grundstück des Antragstellers eine Fläche angemietet haben als dem Grundstück, auf dem jetzt beispielsweise die EEG-Anlage zur Stromerzeugung steht. Und das ist also sehr erfreulich, dass das hier klargestellt worden sind. Meines Erachtens folgt auch tatsächlich aus der Formulierung des Gesetzes Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes, also des ganzen eigenen Grundbesitzes des Antragstellers. Ja, dann die Randziffer 8. Da fragt man sich, was ist damit gemeint? Da heißt es, ob kürzungsunschädliche, aber selbst gewerbesteuerpflichtige Einnahmen nach 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstaben B und C vorliegen, ist auf geeignete und nachvollziehbare Weise nachzuweisen. Das geht klar über den Satz 4 hinaus von 9 Nummer 1. Da wird ja nur verlangt, dass die Einnahmen der Gewinn aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes gesondert ermittelt wird. Ja, klar, Satz 4 will das zur Ermittlungspflicht machen, was letztlich von der Rechtsfolge des 9 Nummer 1 Satz 2 dann betroffen ist, was nämlich aus dem Gewerbeertrag herausgekürzt wird. Hier in Textziffer 8 wird aber vorgeschrieben, dass ja die Spartenrechnung tatsächlich dann auch die Fallgruppe B, Stromlieferungen in den genannten Fällen, und C, Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes, dass da auch separat jeweils ermittelt wird. Und das wird hier in der Textziffer 8 den Steuerpflichtigen auferlegt.
Stefan, wir springen jetzt in die Details zu den EEG-Stromlieferungen, also den Lieferungen von Strom, insbesondere aus Photovoltaik. Das ist im Erlassentwurf der Teil römisch zweitens, arabisch erstens, also die Randziffern 11 bis 16. Und ich würde insbesondere jetzt mal auf drei Aspekte daraus springen. Randziffer 14, 15 und 16. Der erste Aspekt in Randziffer 14, da geht es um die Mieterstromanlagen. Das heißt, der Strom aus der Photovoltaikanlage jetzt beispielsweise wird an die Mieter des Wohnungsvermieters geliefert. Und da ist jetzt eine ganz erfreuliche Klarstellung, was passiert in den Fällen, in denen der Strom aus der Photovoltaikanlage nicht ganz ausreicht, um die Mieter zu versorgen. Stefan, kannst du diesen ersten Fall einmal kurz erläutern?
Ja, das ist in der Tat sehr erfreulich. Also es kann ja sein, dass die Sonne nicht scheint und die Photovoltaikanlage dann nicht genug Strom produziert. Nach 42a des Energiewirtschaftsgesetzes besteht aber die Verpflichtung, sicherzustellen, dass die Mieter mit ausreichend Strom versorgt werden. Und für solche Fälle bleibt es ja den Antrag auf erweiterte Kürzung stellenden Grundstücksunternehmen bleibt nichts anderes übrig, als Strom zuzukaufen. Und das ist dann möglicherweise Strom, der nicht aus Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewonnen worden ist. Und da ist diese Textziffer 14 sehr hilfreich, die letztlich dazu führt, dass man unwiderleglich vermuten darf, dass der zugekaufte Strom auch Strom aus einer Anlage zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist.
Genau, das ist der Fall in der Randziffer 14, wobei die Alternative wäre ja gewesen, dass man den Mieter immer verpflichtet, eigene Stromlieferungsverträge mit dem Versorger abzuschließen. Aber so ist es natürlich viel einfacher und auch viel praktikabler in vielen Fällen. Ob es dann am Ende weit genug geht in allen Fällen, das sei mal dahingestellt, aber es ist erstmal erfreulich. Nächster Punkt, Randziffer 15. Das ist zugegebenermaßen ein Punkt, den hatte ich vorher gar nicht so gesehen, aber es ist toll, dass er so im Erlass steht. Stefan, kannst du dazu kurz Stellung nehmen, wie das mit dem Eigentum ist an den Stromerzeugungsanlagen?
Ja, also es heißt ja im Gesetz, dass der Satz 2, erweiterte Kürzung, entsprechend gilt, wenn im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von § 3 Nummer 21 EEG Einnahmen erzielt werden. Und die Frage ist, muss es so sein, dass dem Kraftrechtsform gewerbesteuerpflichtigen Grundstücksunternehmen das Eigentum, also das wirtschaftliche Eigentum an diesen Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zusteht? Also muss der Antragsteller wirtschaftlicher Eigentümer dieser Anlagen sein? Das Gesetz legt das nicht nahe. Es heißt ja schlicht im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung. Und tatsächlich hier in der Textziffer 15 die Bestätigung, es ist zum Beispiel auch ausreichend, wenn diese Anlagen vom Grundstücks- bzw. Wohnungsunternehmen geleast werden.
Genau. Und
welche Art von Leasing vorliegt?
Genau, welche Art von Leasing ist egal. Wobei, ein Punkt noch, Stefan, du hast das jetzt ja eigentlich immer akademisch richtig auf das wirtschaftliche Eigentum bezogen, aber die Randziffer 15 stellt ja gar nicht auf wirtschaftliches Eigentum ab. Eigentlich stellt sie gar nicht darauf ab, ob jetzt rechtliches oder wirtschaftliches Eigentum gemeint ist. Da steht eigentlich nur Eigentum und Leasing. Ja? Was ja eigentlich bedeuten würde, egal in welchem Fall, man ist immer in der Unschädlichkeit drin.
Ja, absolut. Also im Eigentum habe ich jetzt, weil es ja bei dem eigenen Grundbesitz aus wirtschaftlicher Eigentum ankommt, auch an das wirtschaftliche Eigentum gedacht, aber es kommt nicht drauf an. Absolut richtig.
Gut, das ist Randziffer 15. Nächster Punkt, Randziffer 16. Da steht drin, der Selbstverbrauch von erzeugtem Strom durch das Grundstücks- bzw. Wohnungsunternehmen steht der erweiterten Kürzung nicht entgegen. Magst du da auch noch mal kurz Stellung zu nehmen?
Ja, eigentlich auf den ersten Blick selbstverständlich, weil ja Einnahmen aus der Lieferung von Strom schädlich wären vor der Gesetzesänderung, also bis Mitte 2021 im Grundsatz, jetzt nach Verwaltungsansicht, nicht nach unserer Auffassung, aber nach Verwaltungsansicht schädlich war. Und wenn das den Antrag auf erweiterte Kürzung stellende Grundstücksunternehmen den Strom selbst verbraucht, dann ist das ja keine Lieferung von Strom. Die Klarstellung in dieser Textziffer 16 ist trotzdem sehr erfreulich, weil man natürlich auch hätte argumentieren können, meine ich, aus Sicht der Finanzverwaltung, dass der Selbstverbrauch, da werden ja dann die Gemeinschaftsflächen beispielsweise mit versorgt, dass das mittelbar doch zu Einnahmen führt und deshalb der Selbstverbrauch schädlich sein könnte. Aber das ist jetzt hier erfreulicherweise in Textziffer 16 klargestellt.
Das sehe ich auch so, ja, und sozusagen die mittelbaren Einnahmen, weil man den Strom beispielsweise in Wärme oder Kälte konvertiert und dann liefert, ja, das dürfte in der Tat nicht schädlich sein. Dann steht da ja zugegebenermaßen noch, so wird der Strom zunächst in das Netz des Netzbetreibers eingespeist und so dann wieder bezogen. So liegt kein Selbstverbrauch vor. Aber das würde ich vermuten, ist eigentlich auch selbstverständlich, ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, weil damit zum Beispiel diese Cloud-Modelle, ja, wo man im Prinzip nur netto bezahlt, aber technisch vorher einspeist und dann wieder bezieht, möglicherweise raus wären. Aber das ist auch nicht so ganz klar.
Ja, dann hätte man saldieren können, ne? Aber an dem Wortlaut anknüpfend, man hat dann eine Lieferung von Strom, weil ja der Netzbetreiber den in das Netz eingespeisten Strom bezahlen muss.
Ja, wird wohl so sein. Dann, wir springen zum nächsten Abschnitt. Da geht es dann nicht mehr um die EEG-Stromlieferung, sondern da geht es um die Lieferung von Strom aus dem Betrieb für Ladestationen, für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder. Das ist im Erlass die Randziffer 17 fortfolgende. Und da springen wir vielleicht am besten direkt in verschiedene Beispiele rein, die, wie ich finde, auch ganz illustrativ sind und ganz verständlich. Vielleicht können wir einmal die Fallkonstellation in den Beispielen kurz durchgehen. Ich würde dich bitten, vielleicht einmal kurz mit Beispiel 1 zu beginnen.
Ja, Beispiel 1 betrifft den Fall, dass das den Antrag auf erweiterte Kürzung stellende Wohnungs- bzw. Grundstücksunternehmen Stellflächen vermietet an hier die Stadtwerke, die dann selbst die Ladeinfrastruktur errichten und betreiben. Und da ist es natürlich klar, die Vermietung der Stellflächen, das ist Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes. Der Ertrag, der aus dieser Stellflächenvermietung resultiert, der ist natürlich selbst kürzungsfähig. Also das ist eigentlich ein Grundfall, der nicht anders gelöst werden kann. Aber natürlich erfreulich, dass das hier in Beispiel 1 in Randziffer 18 so klar bestätigt wird.
Gut, dann springen wir auf Beispiele 2a und 2b. Jetzt steigt die Komplexität ein bisschen, weil jetzt nicht nur die Stellfläche vermietet wird, sondern es kommt zusätzlich auch zu einer Stromlieferung. Stefan, kannst du das auch kurz erläutern?
Ja, da im Beispiel 2a, da ist es so, dass die Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird und Strom geliefert wird. Und der Erlass bestätigt, dass wir einen Anwendungsfall von B Doppel-B, also Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder haben. Und zwar dann, wenn wir für die Zurverfügungstellung der Ladeinfrastruktur kein gesondertes Entgelt berechnet wird.
Genau, das ist Fall 2a, wobei man eigentlich sagen muss, dass die gesonderte Entgeltberechnung für die Ladeinfrastruktur ist, jedenfalls in dem, was ich praktisch sehe, der absolute Ausnahmefall. Aber gut, Beispiel 2b, Stefan, worin unterscheidet sich das Beispiel 2b von 2a?
Ich glaube, in 2b, da geht es um die Stromlieferung auch an Nichtmieter. Das heißt, die Bestätigung, dass wir bei den Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder diese Einschränkung des letzten Halbsatzes von Buchstabe B, dass wir die da nicht zu beachten haben. Aber da ist der Gesetzeswortlaut sowieso klar. Also nur die Einnahmen aus Stromlieferungen bei EEG-Anlagen dürfen nicht aus der Lieferung an Netzverbraucher stammen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagebetreibers. Also diese Einschränkung gilt bei BBB nicht. Das wird hier im Beispiel 2b bestätigt.
In der Tat, und das hätten wir ja auch eigentlich vorher schon so gesehen, beziehungsweise haben wir ja in unserem Aufsatz auch so vertreten, ist praktisch auch ganz wichtig, weil, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat den Fall, man hat ein Office-Gebäude, das ist vermietet und die Stromlieferung erfolgt eben nicht an den Office-Mieter, sondern an seinen Arbeitnehmer. Oder anderer Fall, man hat ein Shopping-Center und die Stromlieferung erfolgt nicht an die Shopping-Mieter, sondern an die Kunden derselben. Ja, dann hat man ja nicht an die Stromlieferung an den Mieter, sondern an einen Dritten. Und das ist in diesem Fall der Ladestation ausdrücklich zulässig. Dieser Fall ist also unschädlich und fällt unter den Buchstaben B, Doppel-B. Jetzt, Stefan, gucken wir noch ein bisschen auf dieses Beispiel 3. Das ist das, was bei uns die meisten Fragezeichen hervorgerufen hat. Ja, vielleicht kannst du das auch kurz erläutern.
Ja, das ist da, wo man am meisten diskutieren kann. Also hier geht es darum, ob das jetzt wirklich verbreitet praxisrelevant ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Also hier ist das so, dass das Wohnungs- bzw. Grundstücksunternehmen, also das ist völlig klar, es geht nicht nur um Wohnungsunternehmen, sondern um Immobilienunternehmen insgesamt. Das ist an anderer Stelle klargestellt. Also in der Gesetzesbegründung, wenn ich das kurz ausführen darf, da war ja auch sehr auf Wohnungsunternehmen, wohnungsnahe Tätigkeit abgestellt worden. Freudigerweise klargestellt, dass es nicht nur um Wohnungen geht, sondern um Immobilien aller Art. Und hier ist es so, dass das Grundstücksunternehmen die Ladeinfrastruktur überlässt und Strom liefert und beides getrennt in Rechnung stellt. Also hier wird die Überlassung der Ladeinfrastruktur, anders als in Beispiel 2a, gesondert in Rechnung gestellt. Und ja, dann wird die Lösung gebracht aus Sicht der Verwaltung. Einmal geht es ja um die Stromlieferung. Da wird gesagt, dass das ein Fall von B, Doppel-B ist. Und problematisch ist die Überlassung der Ladeinfrastruktur. Und da muss man sagen, das knüpft an das, was wir vorhin diskutiert haben, inwieweit sind bestimmte jetzt nicht unmittelbar selbst aus Nutzungsüberlassung eigener Grundbesitz bestehende Nebentätigkeiten schon üblich, gebräuchlich, weit verbreitet, sodass sie innerhalb des vom Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens liegen. Weil hier wird gesagt, soweit die Ladeinfrastruktur an die eigenen Mieter zur Nutzung überlassen wird und das dann gesondert in Rechnung gestellt wird. Insoweit liege ein Teil der wohnungsnahen Nebentätigkeiten vor. Das heißt, das wird in die Tätigkeit, Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes reingezogen. Gut, jetzt wird hier nur von wohnungsnahen Nebentätigkeiten gesprochen. Wenn der Mieter gewerblich ist, es also um Gewerberaum geht, dann kann das aber nicht anders sein. Wenn man sagt, bei der Wohnungsmiete ist die Nutzungsüberlassung Infrastrukturanlage hier für diese Ladestationen Bestandteil der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes, dann muss das bei Gewerbeimmobilien meines Erachtens ganz genauso sein. Ja, und problematisch und jetzt für die Steuerpflichtigen ungünstig gelöst ist in diesem Beispiel 3 der Fall, dass die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur und der Strom an Nichtmieter überlassen bzw. geliefert wird und dann die Ladeinfrastrukturnutzung gesondert berechnet wird. Da heißt es hier, dass das dann Tätigkeitsfallgruppe 3 sei, also die erweiterte Kürzung insgesamt kaputt mache.
Das ist in der Tat so beschrieben. Wobei, Stefan, vielleicht gehen wir mal auf den aus meiner Sicht praxisrelevanten Fall ein. Und zwar, wir lösen uns jetzt mal davon, dass das Grundstücksunternehmen mehr oder weniger den Betrieb seiner Ladestation direkt macht, ja, sondern was man ja üblicherweise sieht, jedenfalls bei größeren Fällen, ist, dass da in die Stromlieferung Betreiber eingeschaltet sind, also die sogenannten Chargepoint Operator oder die EMPs. Die Fälle da, die sind ja typischerweise so ausgestaltet, dass man sagt, den Chargepoint Operator, ja, dem wird, also entweder wird ihm die Stromlieferung per se gegeben und vielleicht auch noch der Stellplatz langfristig vermietet. Also der Fall, dass man quasi die Ladeinfrastruktur per Entgelt ausdrücklich mitvermietet, das ist da eigentlich nicht drin. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt die Stellplatzvermietung mache, mit der ganzen Infrastruktur und so weiter, ja, habe ich dann einen Fall, in dem ich Betriebsvorrichtung mitvermiete und würde ich dann nicht eigentlich in der Variante sein, in der die Tätigkeit nicht begünstigt ist, sondern nur unschädlich im Rahmen der 5%-Grenze, über die wir vorhin schon gesprochen haben. So, und das Witzige ist hier ja, dass gesagt wird, auf diese Qualifikation als Betriebsvorrichtung kommt es gar nicht an, sondern in der Fallvariante A, wo ich an einen Mieter vermiete, und das habe ich ja, wenn ich die Stellfläche an den Betreiber vermiete. Da ist das Teil der begünstigten Tätigkeit. Das ist also an der Stelle schon eine ganz interessante Variante und Auslegung, also in dem Fall sogar zugunsten des Steuerpflichtigen. Ja, wohingegen dann eigentlich die letzte Variante, dass es an den Nichtmieter erfolgt, die sehe ich eigentlich in der Praxis gar nicht, ja, weil dass man isoliert jetzt sozusagen nur die Infrastruktur vermietet, aber nicht den zugrunde liegenden Stellplatz, das kann ich so ehrlich gesagt in der Form nicht erkennen. Insofern finde ich das hier per se ganz interessant geregelt. Naja, vielleicht ist da vielleicht sogar noch ein bisschen Anpassungsbedarf. Müssen wir mal schauen.
Aber ich finde es eigentlich richtig, dass man diese Ladeinfrastruktur nicht als Betriebsvorrichtung für den Regelfall ansieht,
Für den Regelfall bin ich dabei, ne?
weil
Weil
der Mieter wird ja, oder das wird ja in den seltensten Fällen jetzt eine Vorrichtung sein, die unmittelbar der Ausübung des Gewerbes des Mieters dient. Also wenn eine Rechtsanwaltskanzlei Flächen mietet und dann auch Stellplätze mit anmietet, die mit Ladestationen ausgerüstet sind, dann ist das zwar eine Infrastrukturüberlassung an Gewerbetreibende, aber die Rechtsanwaltskanzlei, die erbringt ja ihre eigenen Leistungen nicht mit Hilfe dieser Ladestation. Also ich würde kaum sehen, dass diese Ladeinfrastruktur Betriebsvorrichtung sein kann.
Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir jetzt den Fall haben, Wohnungsmieter oder von mir aus auch sonstiger gewerblicher Mieter des Gebäudes, dann ist das keine Betriebsvorrichtung, weil, wie du richtig sagst, wir haben ja um eine Betriebsvorrichtung zu haben, das Erfordernis des unmittelbaren Dienst gegenüber dem Betrieb, das der Mieter ausübt. Das haben wir nicht. Ja, mein Beispiel war ja anders, wo wir den Betreiber haben. Ja, und der Betreiber, der hat natürlich genau seinen Betrieb in der Nutzung dieser Ladeinfrastruktur. Da wäre es dann anders gelagert. Ja, aber selbst da muss man ja sagen, kommt man am Ende wieder raus, weil man kann natürlich immer noch durch Gestaltung aus dem Beispiel 3 ins Beispiel 2 springen und sagt, man hat eigentlich kein gesondertes Entgelt dafür, ne, sondern man macht einfach die Stromlieferung und dann ist per se gut.
Ja, wobei das Abstellen darauf, ob jetzt die Infrastrukturüberlassung gesondert abgerechnet wird oder nicht, sowieso merkwürdig ist.
In der Tat. Stefan, dann springen wir jetzt einmal in den nächsten Abschnitt. Und zwar in den Abschnitt, in dem es um die Fälle des Buchstaben C geht, also um die Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit Mietern des Grundbesitzes. Wobei an der Stelle schon die erste erfreuliche Klarstellung, weil der Gesetzeswortlaut war an der Stelle ja etwas eng formuliert. Und zwar dahingehend, dass es eben nur auf die Vertragsbeziehung mit Mietern ankommen sollte, aber nicht von Pächtern. Da ist der Erlassentwurf jetzt ja erfreulicherweise weiter formuliert. Das heißt, auch die Pächter sind drin. Ist aus unserer Sicht auch sachgerecht und logisch, dass das so ist. Der nächste Punkt, und jetzt kommen wir auf die Randziffer 24, ist, lese ich jetzt mal vor, so erfasst werden zum Beispiel Mieteinnahmen aus der Überlassung von Betriebsvorrichtungen an Mieter oder Pächter, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten Grundstück aufweisen. So, und das finde ich jetzt wieder eine ganz bemerkenswerte Formulierung. Stefan, kannst du einmal kurz erklären, warum wir das so bemerkenswert finden?
Ja, also diese Einschränkung, dass die Betriebsvorrichtung einen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten Grundstück aufweisen müssen, das scheint so ein weißer Schimmel zu sein, weil das sich von selbst versteht. Also meines Erachtens wird hier diese Formulierung, die du vorgelesen hast aus der Textziffer 24, die wird einfach übernommen von den Autoren dieses Erlassentwurfs aus dem Hinweis 9.2 und da Stichwort Betriebsvorrichtungen aus den Gewerbesteuerrichtlinien, weil da heißt es, auch eine geringfügige Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, die sich weder auf dem vermieteten Grundstück befinden, noch einen funktionalen Zusammenhang mit diesen aufweisen, steht einer ausschließlichen Grundstücksverwaltung im Sinne von 9 Nummer 1 Satz 2 entgegen. Also das ist eine der für mich verwirrendsten und in die Irre führenden Stellen in den Gewerbesteuerrichtlinien, weil wenn man hieraus den Umkehrschluss zieht, also allein, dass die Betriebsvorrichtung sich auf dem betreffenden Grundstück befindet, das führt dazu, dass die Betriebsvorrichtung dann nicht mehr schädlich ist, wenn sie mit zur Nutzung überlassen wird. Das ist ja dann ein Fehler. Da würde man einen Beratungsfehler begehen als Berater, wenn man also hier aus dieser Textziffer in den Gewerbesteuerrichtlinien den Umkehrschluss zieht. Und meines Erachtens ist dieser Relativsatz, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten Grundstück aufweisen, damit zu erklären, dass das auch so in den Gewerbesteuerrichtlinien drin steht. Und da wird ja in den Gewerbesteuerrichtlinien ein Urteil aus 2006 zitiert, veröffentlicht im Bundessteuerblatt 2, 2006, 659. Da ging es tatsächlich um den völlig unstrittigen Fall, dass ein Grundstück vermietet wurde und auch noch, hier ging es um Lackier- und Staubsauganlagen, Hebebühnen, die sich aber auf einem anderen Grundstück, was gar nicht eigener Grundbesitz des den Antrag auf erweiterte Kürzung stellenden Grundstücksunternehmens war, vermietet wurde. Also ein Fall, der völlig klar nicht für die erweiterte Kürzung taugt. Und in Wirklichkeit, meine ich, ist dieser Relativsatz eigentlich hinwegzudenken. Er verwirrt nur.
Beziehungsweise eigentlich wäre klarzustellen im Sinne der ständigen Rechtsprechung, nämlich dass die Betriebsvorrichtungen dann Teil der begünstigten Tätigkeit sind, wenn sie ein zwingend notwendiger Teil einer sinnvoll gestalteten Grundstücksverwaltung und Nutzungstätigkeit sind. Ja, und das
genau,
wäre eigentlich
Silofall. Der
Silofall. Ja, Silofall und im Übrigen natürlich auch ständige Rechtsprechung. Ja, aber das mit dem funktionalen Zusammenhang, das würde ich sagen, verwirrt an der Stelle eher. Ansonsten muss man sagen, das, was jetzt hier drin steht, ist ganz überwiegend auch wieder erfreulich, weil eben klargestellt wird, dass das auch andere Fälle sein können, als die Betriebsvorrichtungsfälle, die unter den Buchstaben C fallen können. Das finden wir aber offen gesprochen eher selbstverständlich, weil das so vom Gesetzeswortlaut ja auch angelegt ist, auch ausdrücklich genannt ist, dass zum Beispiel die An- und Weitervermietung darunter fallen kann. Also ein Fall des Buchstaben C ist insofern eigentlich erfreulich, aber auch mehr oder weniger logisch. Zum Stefan, gehen wir auf den nächsten Abschnitt schon. Das ist jetzt römisch drittens, Behandlung von Einnahmen aus dem Betrieb von Blockheizkraftwerken. Magst du da auch kurz zu Stellung nehmen und vielleicht auch noch auf ein oder zwei Beispiele, die auch im Erlass genannt sind, eingehen?
Ja, bei den Blockheizkraftwerken, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, da ist es ja so, dass der Buchstabe B, Doppel A nicht anwendbar ist, weil diese Blockheizkraftwerke keine Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von § 3 Nummer 21 EEG sind. Das war ja doch verbreitet kritisiert worden, warum man also die Blockheizkraftwerke nicht auch begünstigt. Und jetzt wird in diesem Erlassentwurf den Blockheizkraftwerken ein eigener Abschnitt, römisch drittens, gewidmet, um zu zeigen, dass der Betrieb von Blockheizkraftwerken durch das den Antrag auf erweiterte Kürzungsstellen und Grundstücksunternehmen sehr wohl auch begünstigt wird durch diese Gesetzesänderungen, die Mitte letzten Jahres in Kraft getreten sind. Zwar nicht nach B Doppel A, aber je nach Fallgestaltung B Doppel B. Das war ja Einnahmen aus Stromlieferungen aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder. Da ist es so, dass es völlig egal ist, aus welchen Quellen der Strom bezogen wird. Und dann ist es natürlich auch unschädlich, wenn der Strom aus solchen Blockheizkraftwerken bezogen wird. Es wäre ja absurd, gerade die Blockheizkraftwerke hier auszunehmen. Und es ist natürlich auch klar, dass Buchstabe C, also Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern, einschlägig sein kann.
So, Stefan, nach den Blockheizkraftwerken jetzt zum letzten Abschnitt, über den wir heute sprechen. Das ist der Abschnitt 4, beginnt mit der Randziffer 31. Da sind jetzt noch diverse Klarstellungen, auch zu den prozentualen Unschädlichkeitsgrenzen, wobei vielleicht kurz einmal vorab in der Randziffer 31, da wird klargestellt, dass für die Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung, ja, wir reden jetzt also über die Nennergröße des jeweiligen Prozentsatzes oder des Bruchs, dass für diese Nennergröße Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung auf die Netto-Warmmieten abgestellt wird, also auf die Beträge ohne Umsatzsteuer, aber inklusive der umlagefähigen Betriebskosten. So, darüber hinaus, Stefan, in Randziffer 34 fortfolgende wird dann noch eine Klarstellung zu den Sollmieten vorgenommen. Kannst du das einmal bitte kurz erläutern?
Ja, also es geht bei den Beträgen, also Einnahmen aus der Lieferung von Strom in den genannten Fällen, Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes, aber auch bei den Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes, also dem Wert, der im Nenner steht, da geht es immer um die vertraglich vereinbarten Entgelte. Und es ist unerheblich, ob diese vereinbarten Entgelte dann im konkreten Fall auch tatsächlich gezahlt werden oder beispielsweise uneinbringlich werden. Also das ist meines Erachtens nachvollziehbar. Noch einmal wirkt es sich zugunsten des den antragstellenden Grundstücksunternehmens aus, nämlich wenn es darum geht, wie hoch sind die Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes? Also wenn da aufgrund Uneinbringlichkeit Miet- oder Pachtzinszahlungsansprüche wegfallen, dann wird trotzdem das vertraglich Vereinbarte berücksichtigt. Dasselbe gilt aber auch bei den Einnahmen aus der Lieferung von Strom und bei den Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern sonstiger Art. Das ist meines Erachtens konsequent gelöst. Wenn Leerstandszeiten gegeben sind, gut, dann gibt es ja auch insoweit keine Sollmiete, dann kann man das auch nicht mit einbeziehen. Und der zweite Punkt, der hier behandelt wird in diesem Abschnitt 4, ja, das ist so ein bisschen Wermutstropfen. Also einmal heißt es, da geht es um die praktisch relevanten Veräußerungsfälle, also auch Demontagefälle werden da genannt. Also wenn man die Anlagen, um die es hier geht, in B und C, wenn man die beim Exit mit veräußert, gerade bei C mal ganz anschaulich, eigentlich müssen es ja Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes sein. Und jetzt ist es so, dass die Ladestation verkauft wird und der Käufer der Immobilie, der die Ladestation mitkauft, oder die Betriebsvorrichtung, also nicht Ladestation, sondern den anderen Fall des Buchstabens C, Betriebsvorrichtung, mitkauft, der ist ja nicht Mieter im Regelfall. Und da bestand ja die Sorge, dass das von vornherein eine schädliche Tätigkeit ist, der Verkauf dieser Betriebsvorrichtung, und dann die erweiterte Kürzung insgesamt zerstört, ohne dass irgendwie noch weiter gerechnet werden kann. Und da ist einmal die für die Steuerpflichtigen gute Nachricht in dem Erlassentwurf die, dass dieser Verkauf ja als letzter Akt der Einnahmeerzielung aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern angesehen wird. Auch wenn der Käufer der Betriebsvorrichtung gar kein Mieter ist, gehört es trotzdem dazu. Der für die Steuerpflichtigen negativ gelöste Aspekt ist der, dass solche auf Betriebsvorrichtungen oder sonstige Anlagen hier in B und C entfallende Veräußerungserlös, dass der nicht mit einbezogen wird in die Nennergröße, nämlich die Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes. Und da gibt es ein sehr anschauliches Beispiel in der Textziffer 38, das verdeutlicht, dass damit dann der Vorteil aus dem erstgenannten günstig gelösten Punkt doch in überaus weit meisten Fällen wieder kaputt gemacht wird.
Ja, Stefan, in der Tat. Und ich glaube, zusammenfassend muss man an der Stelle ja sagen, trotz der Formulierung in Randziffer 10, die ja erstmal positiv klang, wird der Vorteil hier komplett weggenommen. Das heißt, die erweiterte Kürzung in den laufenden Fällen, da wo ich jetzt also eine Stromlieferung habe oder wo ich laufend die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen habe, da ist die Welt einfacher geworden. Aber wenn ich jetzt über den Veräußerungsgewinnfall rede, und der Veräußerungsgewinn ist ja per se auch begünstigungsfähig, aber eben nicht, wenn ich jetzt Betriebsvorrichtungen mit verkaufe im Asset Deal oder wenn ich die Photovoltaikanlage mit veräußere im Asset Deal, weil eben die Nennergröße immer noch nur die laufenden Netto-Warmmieten sind. Und das ist eben sehr, sehr wenig. Ja, wenn man es jetzt für sich veranschaulichen möchte, heißt das ja, wenn ich mal unterstelle, von dem Verkaufspreis beim Asset Deal, den ich bekomme, davon sind, wenn ich unterstelle, meine Rendite auf diesen Verkaufswert in der Vermietung sind 3%, dann darf der Anteil der Betriebsvorrichtung am Wert nur 0,15% sein, also 5% als die Grenze nach dem Buchstaben C und 3% aufgrund der Mietrendite. Also nochmal, nur 0,15% des Gesamtveräußerungserlöses darf anteilig auf die Betriebsvorrichtung entfallen, im besten Fall sogar nur, ja, ohne dass ich sofort in die Schädlichkeit gerate. So, und damit sind natürlich die allermeisten Fälle, in denen ich jetzt Betriebsvorrichtungen habe, wieder draußen. Wobei man muss sagen, eigentlich muss natürlich die alte Welt immer noch gelten, in dem Sinne, dass man sagt, Betriebsvorrichtungen, die ein zwingend notwendiger Teil einer sinnvoll gestalteten Grundstücksverwaltung und Nutzung sind, die fallen ja von vornherein gar nicht drunter. Aber eben die, die es nicht sind, ja, die haben jetzt eben einen sehr schmalen Korridor, in dem die Mitveräußerung noch möglich ist. Das führt natürlich im Ergebnis dazu, Stefan, dass wir wieder über Gestaltung nachdenken müssen. Ja, die eine Gestaltung hatten wir im Aufsatz ja auch vorgestellt, dass wir sagen, ja, wir splitten jetzt zum Beispiel den Asset-Deal mit der Veräußerung des eigentlichen Grundbesitzes auf den 31.12.24 Uhr. Die Betriebsvorrichtungen werden quasi eine Sekunde darauf, 1.1.0 Uhr mit veräußert. Ja, oder man muss sagen, auch die bisherigen Trennungsstrukturen, wo man eigentlich denkt, für die laufende Vermietung können sie aufgehoben werden. Ja, da muss man dann überlegen, führt man die fort? Das heißt, man hat auch weiterhin eine Fixture Co. In dieser Fixture Co gehört das wirtschaftliche und soweit möglich auch das rechtliche Eigentum an den Betriebsvorrichtungen. Diese Trennung ist weiterhin notwendig. Es gibt vielleicht dahingehend eine Erleichterung, dass man bei den Mietmodellen jetzt eine Anpassung vornehmen kann. Und zwar insbesondere dort, wo man die Mietverträge über den Grundbesitz und die Betriebsvorrichtung nicht trennen kann. So, da hat man in der Vergangenheit ja häufig zu einem Treuhandmodell gegriffen. Da muss man sagen, in denjenigen Fällen, wo man unter den 5% bleibt, kann man jetzt auch überlegen, dass die Furniture Co. oder Fixture Co. in einem ersten Schritt die Betriebsvorrichtung an die Prop Co., also an die Eigentümerin des Grundbesitzes als solches, vermietet. Und die vermietet sie weiter. Und wenn sie in der Vermietung unter den 5% bleibt, ist der Fall ja weiterhin nicht schädlich. Oder was heißt weiterhin nicht? Also seit dem Vorstandortgesetz seit 2021 erstmalig nicht mehr schädlich. So, und im Veräußerungsfall steht der Veräußerungsverlös dann ja immer noch der Fixture Code zu. So, und das wäre vielleicht eine Lösung strukturell, wie man diese Fälle angehen kann. Aber eben, es wäre ja viel schöner gewesen, wenn man sagt, man braucht diese ganzen Trennungsstrukturen nicht, weil eigentlich für den Veräußerungsgewinn die gleiche 5%-Grenze gilt, nur eben bezogen nicht auf die Netto-Warmmieten, sondern auf den Veräußerungserlös. Das wäre eigentlich die elegantere Lösung gewesen. Wobei man muss sagen, es ist ja zunächst mal nur ein Erlassentwurf. Vielleicht ist an der Stelle ja noch eine Verbesserung zu erreichen.
Ja, vor allem, wenn man halt den Begriff jetzt beim Buchstaben C Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes so erweitert, dass auch der Erlös aus dem Verkauf der Anlage an einen Dritten dazugehört, dann kann man eigentlich dieselbe erweiternde Auslegung auch bei dem Tatbestandsmerkmal Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes vornehmen. Gut, also die Finanzverwaltung könnte aber auch gegenteilig argumentieren, was ja dann viel schlechter wäre, und den Wortlaut jeweils sehr eng sehen, und dann hätte man den Erlös aus dem Verkauf an Dritte gar nicht drin und die erweiterte Kürzung wäre sofort unzulässig.
Ja, darauf hoffen wir jetzt mal nicht, aber wir schauen mal. Ne? Der Erlassentwurf ist ja auch zunächst mal nur an ausgewählte Verbände geschickt worden und da besteht jetzt auch die Möglichkeit nochmal der Stellungnahme, und ich denke, das wird auch an der Stelle dann ausgiebig getan werden. Stefan, ich glaube, damit sind wir für heute durch. Ich danke dir wie immer ganz, ganz herzlich für die Ausführungen.
Und ja, vielen Dank auch an dich.
Ja, sehr gerne. Hat wie immer Freude gemacht und liebe Zuhörer, wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen entertained und vielleicht auch ein bisschen aufgeschlaut an dieser Stelle. Wir wünschen alles Gute und bis bald.